Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Herzlich willkommen allen Zuseherinnen und Zusehern, allen Zuhörerinnen und Zuhörern zu diesem Gottesdienst am vierten Sonntag der Passionszeit. Wir danken Hans Wachtmeister und Jens Meppeling und Guido Ahrens für die Bedienung der Übertragungstechnik, Rita Kemkers, Janet Zwafering, Fritz Barling und Ingo Derks werden heute für uns singen, begleitet von Berthold Trün an der Orgel. Wir danken Ihnen für die musikalische Gestaltung dieses Gottesdienstes. Als erstes Lied hören wir nun das Lied 162, die Verse 1 bis 4. Lasst uns beten. Guter Gott, wir danken dir für alles, was uns zum Leben gegeben ist. Die Sonne und der Himmel, die Erde und das erste Grün, das tägliche Brot und das saubere Wasser, Schutz und Sicherheit, alle Mitmenschen. Wir danken dir für alles, was unserer Seele hilft, die Momente des Innehaltens, das Geschenk der Gelassenheit, das trostreiche Wort, die überraschende Begegnung, die Musik. Wir danken dir, dass du bei uns bist. Mit deinem Wort, das uns ausrichtet, mit deinem Geist, der uns inspiriert, mit deiner Freundlichkeit, die uns freundlich sein lässt. Besonders danken wir dir, dass wir Gottesdienst feiern können, zu einer Zeit, da so vieles unmöglich ist. Und wir bitten dich, lass deinen Frieden und deine Freude in uns wirksam werden, heute und in der Woche, die jetzt beginnt. Amen. Liebe Gemeinde, als Predigttext hören wir aus dem Johannesevangelium, aus dem 12. Kapitel, die Verse 20 bis 26. Der Evangelist berichtet uns: Es befanden sich auch einige Griechen unter denen, die zum Fest nach Jerusalem gekommen waren, um Gott anzubeten. Die gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus ging zu Andreas und sagte es ihm. Dann gingen die beiden zu Jesus und berichteten es ihm. Da sagte Jesus zu ihnen: Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar. Amen, Amen, das sage ich euch. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein Leben über alles geht, der verliert es. Aber wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wer mir dient, muss mir auf meinem Weg folgen. Denn wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, wird beim Vater Anerkennung finden. Amen. Liebe Gemeinde, jetzt ist sie da. Jetzt ist sie gekommen, die Stunde, in der die Herrlichkeit des Menschensohnes sichtbar wird. So sagt Jesus. Wer ist dieser Menschensohn? Der Begriff Menschensohn kommt aus dem Hebräischen, wo er zunächst einfach Menschenkind, also Mensch, bedeutet. Im Alten Testament taucht der Begriff aber auch in einem besonderen Sinn auf und meint dann eine übermenschlich himmlische Gestalt, die zwar in menschlicher Gestalt kommt, aber doch mit himmlischer Macht versehen ist. In einer prophetischen Vision aus dem Buch Daniel ist der Menschensohn die Person, die nach dem Gericht Gottes am Ende der Zeit über die Welt herrscht. Das Neue Testament nimmt diese Vorstellung vom Menschensohn auf und von Jesus wird als dem Menschensohn gesprochen, der von Gott mit Vollmacht ausgestattet den Menschen ihre Schuld vergibt. Der Menschensohn gibt sein Leben hin, um die Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Das heißt, der Richter stirbt für die, die einmal vor seinem Gericht stehen werden. Und so ist sie jetzt da. Jetzt ist sie gekommen, die Stunde, in der die Herrlichkeit des Menschensohnes sichtbar wird. Immer wieder in den vorangehenden Kapiteln des Johannesevangeliums hören und lesen wir, dass Jesus sagt: Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Aber jetzt geht es los, die Stunde ist da, die Worte der Propheten werden wahr. Zunächst geht die alte Weissagung Zacharias in Erfüllung, dass der künftige König auf einem Esel reitend in die Stadt Jerusalem einziehen wird. Jesus reitet auf einem Esel in die Stadt Davids ein, und wird von einer begeisterten Menge begrüßt. Die Menschen rufen jubelnd: Gepriesen sei Gott, heil dem, der in seinem Auftrag kommt, heil dem König Israels. Und dann eröffnet sich der Ausblick auf die Erfüllung einer anderen großen Weissagung, die die Propheten Jesaja, Micha und Zacharja ausgesprochen haben: Zum Reich des gesalbten Gottes, zum Königreich des Messias sollen auch die Nichtjuden, die Heiden, hinzukommen. Auch Jesus selbst hatte in seiner Rede über den guten Hirten gesagt: Ich habe noch andere Schafe, die nicht zu diesem Schafstall gehören, auch die muss ich herbeibringen. Und da sind sie. Unter den Menschen, die zum Passafest nach Jerusalem kommen, befinden sich auch Nichtjuden, Heiden, und sie wollen ihn sprechen, wollen Kontakt zu dem Gesandten Gottes aufnehmen. Die Männer kommen aus der griechisch sprechenden Umwelt Israels, sind zwar sogenannte Gottesfürchtige, die dem jüdischen Glauben nahestehen, aber eben keine Juden sind. Sie wagen es nicht, den vielbeschäftigten, umlagerten Lehrer und Wundertäter, dessen umjubelten Einzug nach Jerusalem sie gerade erlebt haben, direkt anzusprechen. So wenden sie sich zunächst an den Schüler und Begleiter des gelobten Rabbi, der durch seinen griechischen Namen Philippus, zu Deutsch der Pferdefreund, in ihnen wohl die Vermutung geweckt hat, er sei auch griechischer Abstammung. Lag doch auch der Heimatort des Philippus, Bethsaida, in einem mit griechischen Bewohnern durchsetzten Gebiet. Die Nichtjuden sagen zu ihm: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus hält Rücksprache mit Andreas. Gemeinsam wenden sie sich dann an Jesus. Die Umständlichkeit des Verfahrens zeigt, dass es sich bei dem Wunsch der Nichtjuden um etwas Außergewöhnliches handelt. Etwas, das überlegt sein will. Viele Menschen wollen Jesus sehen und hören, ihn berühren und Heilung ihrer Krankheiten von ihm erfahren. Vermutlich waren die Jünger Jesu darum bemüht, Jesus vor allzu aufdringlichen Verehrern zu schützen. Möglicherweise stellten sie sich aber auch wie die Bodyguards vor ihren Lehrer, damit er sich vor der Feier des Passafestes nicht durch die Berührung mit Heiden für das Fest verunreinigte. Aber trotz alledem, Philippus und Andreas gehen zu Jesus und tragen das Anliegen der Nichtjuden vor. Und dann, das ist eigentlich seltsam, ein Gespräch zwischen diesen Griechen, den Nichtjuden und Jesus wird uns gar nicht berichtet. Auch wird nichts über ihr weiteres Tun und Lassen gesagt. Sie verschwinden dann sozusagen wieder in der Menge. Berichtet wird uns aber von der Reaktion, die die Tatsache des Kommens der Griechen, der Nichtjuden bei Jesus auslöst. Die Antwort Jesu auf das Ansinnen der griechischen Nichtjuden lautet eben gerade: Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird die Herrlichkeit des Menschensohnes sichtbar werden. Also das Übergreifen des Interesses an dem jüdischen Rabbi Jesus von Nazareth als dem Retter auf die Nichtjuden löst den Moment aus, in dem die glorreiche, wunderbare Herrschaft eben dieses Retters beginnt. Jetzt geht es los. Jetzt, da das Volk Israel jubelt und die Begeisterung für Jesus auf die Nichtjuden, also sozusagen auf den Rest der Welt übergreift, da geschieht Großes. Und das Großartige, Herrliche, Wunderbare aber besteht, wie widersinnig und unbegreiflich, es besteht darin, dass ein Weizenkorn in die Erde fallen und sterben muss. Man kann sich so richtig die ungläubigen, erstaunten Gesichter der Jünger, ihr sprachloses Erstarren vorstellen, als sie diese Worte Jesu hören. Sie sind in ihrer Fantasie, in ihren Gedanken schon ganz auf den nicht enden wollenden Jubel des kommenden Reiches Gottes eingestellt. Und dann sowas. Jetzt soll das Leben doch erst richtig anfangen. Jetzt, da die Stunde gekommen ist, soll doch erst so richtig das Heil zu allen kommen. Und Jesus redet vom Sterben. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Das ist für die Jünger, für die begeisterten Menschen nicht, zumindest noch nicht, zu verstehen. Darin soll die Verherrlichung Jesu liegen. Das ist die Herrlichkeit des Christus. Liebe Gemeinde, was die Jüngerinnen und Jünger nicht erkennen, ist auch nicht leicht zu begreifen. Mit diesem Sterben beginnt die Herrlichkeit, das Herrsein des Christus über die Welt. Nicht darin besteht das Wunderbare, dass Jesus im Mittelpunkt des begeisterten Zulaufs steht, sondern darin, dass er stirbt. Es geht nicht um den politischen Erfolg eines Königs, der ein machtvolles Reich auf Erden begründet, sondern um ein ganz anderes Geschehen. Denn aus diesem Sterben erwächst vielfache Frucht. Ein Weizenkorn kann nur dann reiche Frucht bringen, wenn es in die Erde gelegt wird und dort keimt. Mit diesem Vorgang ist jedoch die Auflösung, das Vergehen des Weizenkornes verbunden. Durch die Beendigung der einen Daseinsform werden die Möglichkeiten entfaltet, die in dem Weizenkorn stecken. Mit dem Bild vom Weizenkorn deutet Jesus die totale Verwandlung an, die mit ihm geschieht. Und auch, welche Kraft von seinem Tod ausgeht. Es entsteht etwas Neues, das in seinem Umfang, dem Ausgangspunkt, nicht anzusehen ist. Welche Frucht aber bringt das Sterben Jesu, liebe Gemeinde? Jesus schreitet durch den Tod zum Leben und bringt damit das Leben zu den Menschen. Das ist die Frucht seines Sterbens, die Vergebung der Schuld der Menschen und damit dann das ewige Leben für sie. Dies ist eine Einsicht, die uns schon, da wir nach Ostern leben, zugänglich ist. Den Jüngern zu der Zeit Jesu, vor Karfreitag und Ostern, sind diese Worte Jesu zunächst unbegreiflich. Wir jedoch, die wir die Ereignisse vor Jesu Tod und seinen Tod selbst im Licht des Ostermorgens sehen, können in dem Sterben die Verherrlichung des Weizenkornes erkennen. Jesus wird Herr, Herr über Schuld und Tod, Herr der ganzen Welt, deren Erlöser er ist. Mit seinem Tod und seiner Auferstehung wird er von Gott befreit von den Schranken seines irdischen Wirkens und er wird erhoben, verherrlicht zum Versöhner aller Menschen mit Gott und damit auch zum Herrn über die Macht des Bösen und die Macht des Todes. Dies alles können die Jüngerinnen und Jünger natürlich noch nicht begreifen. Aber liebe Gemeinde, auch wenn wir mehr erkannt haben, als die damals ahnen können, für sie damals und für uns heute gilt gleichermaßen, wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es für das ewige Leben bewahren. Wer mir dienen will, muss mir auf meinem Weg folgen. Und wo ich bin, werden dann auch die sein, die mir gedient haben. Sie alle werden von meinem Vater geehrt werden, werden bei meinem Vater Anerkennung finden. Das klingt zunächst einmal wie eine dieser radikalen Forderungen, die wir zum Beispiel auch in der Bergpredigt ja immer wieder von Jesus hören. Liebe Gemeinde, wir sollen unser Leben gering achten und Jesus auf seinem Weg folgen. Sollen wir uns opfern? Sollen wir freiwillig sterben, so wie Jesus es tat? Ist das nötig? Ist das möglich? Das ist weder nötig noch möglich. Jesu Opfer am Kreuz ist ein einmaliges, unübertreffliches Opfer, das nicht wiederholt zu werden braucht, ja nicht wiederholt werden kann. Denn nur der Sohn Gottes konnte durch sein Opfer die Versöhnung der Menschen mit Gott bewirken. Dennoch bleibt die Forderung an uns bestehen, in der Nachfolge Jesu zu leben, nach seinem Vorbild zu denken, zu reden, zu handeln. Das Gebot der Nächstenliebe ist uns von ihm mit auf den Weg gegeben. Dieses Gebot, das von uns selbst weg zum Mitmenschen weist, rückt unser Denken, Reden und Handeln an die richtige Stelle, kritisiert falsches Verhalten, ermutigt zum Aufbruch und setzt Maßstäbe zum richtigen Verhalten. Wo ich mich am Wohl des anderen Menschen orientiere, bin ich auf dem Weg der Nachfolge Jesu. Wo ich mich egoistisch nur an dem orientiere, was meiner Bequemlichkeit dient, führt mich mein Weg zu falschen Zielen, weg vom Reich Gottes. Wenn ich mich an die wahren Werte des Lebens, an Frieden, Gerechtigkeit und Liebe halte, bin ich auf dem Weg der Nachfolge Jesu. Jetzt in der Passionszeit, liebe Gemeinde, da wir auf Karfreitag zugehen, dem Tag, an dem wir ganz besonders des Opfers Jesu am Kreuz gedenken, stellt sich uns die Frage, ob wir nicht viel zu viel Zeit mit sinnlosen Oberflächlichkeiten vergeuden, anstatt unsere Lebenszeit in den Dienst unserer Mitmenschen zu stellen. Nur wer das Opfer um Gottes Willen wie Jesus bejahen kann, kann mit Christus einen Weg gehen, den Weg in seinen Dienst, der im Reich Gottes im Leben endet. Christus zu folgen auf seinem Weg durch den Tod bedeutet, den Weg zum Leben zu gehen. Dies ist uns um Jesus Christus willen nämlich zugesagt, liebe Gemeinde. Stellen wir unser Leben in den Dienst Christi, in den Dienst der Nächstenliebe, werden wir auch den Weg Jesu gehen, der durch den Tod zum Leben führt. Mein Leben in den Dienst Christi stellen heißt vor allem, an ihn glauben, ihn mein Leben anzuvertrauen. Der Glaube bewirkt, dass Gott uns annimmt, aufnimmt in sein Reich. Wir verherrlichen Christus, wenn wir ihn Herr sein lassen über unser Leben. Nehmen wir ihn als unseren Herrn an, dann dienen wir ihm. Und dann gilt, liebe Gemeinde, wir werden bei Gott Anerkennung finden. Und die Anerkennung besteht darin, dass wir die Früchte des Glaubens genießen dürfen. Ein erfülltes Leben auf der Grundlage der Vergebung der Schuld, der Auferstehung des ewigen Lebens. Das ist es, was wir an diesem Sonntag der Passionszeit aus unserem Predigtext hören dürfen, liebe Gemeinde. Wir dürfen das Leben genießen, denn das Weizenkorn ist in die Erde gefallen und bringt viel Frucht. Amen. Liebe Gemeinde, wir hören das Lied 98, die Verse 1 bis 3. Liebe Gemeinde, Folgendes ist bekannt zu geben. Da jetzt in den Schulen auch zum Wechselunterricht gewechselt wird, sozusagen, da der Unterricht wieder aufgenommen wird, haben die Kirchenräte beschlossen, dass auch der Konfirmandenunterricht wieder beginnt für alle Jahrgänge. Der Konfirmandenunterricht für den ersten Jahrgang findet am Montag um 15.30 Uhr statt. Der dritte Jahrgang trifft sich am Mittwoch um 16.30 Uhr, der vierte Jahrgang am Mittwoch um 17.30 Uhr. Unterricht für alle ist im reformierten Gemeindehaus. Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass der Kirchenrat der evangelisch-reformierten Gemeinde bekannt gibt, dass am 25. April die Wahlen zum Kirchenrat und zur Gemeindevertretung stattfinden. Wählen kann nur, wer in die Wählerliste eingetragen ist. Diese ist beim Kirchenratsvorsitzenden Jan Mayer nach telefonischer Absprache bis zum 24. April zur Einsicht zugänglich. Für die diesjährige Kirchenratswahl in der altreformierten Gemeinde brauchen wir Vorschläge für zwei neue Älteste. Die Vorschlagszettel sind verteilt und können bis zum 21. März im Pastorat abgegeben werden. Wir bitten darum, davon reichlich Gebrauch zu machen. Einige sind schon eingetroffen, vielen Dank dafür. Die Gottesdienste werden bis 28. März einschließlich weiterhin als Livestream hier aus der altreformierten Kirche übertragen. Wir wagen es noch nicht, Gottesdienste mit der Gemeinde zu feiern. Nach der Übertragung werden die Gottesdienste dann weiterhin als Video- bzw. Audiodateien auf die Homepages beider Gemeinden gestellt. Hinweisen möchten wir, dass auch der Passionsgottesdienst am kommenden Dienstag, dem 16.03., als Livestream ab 19.30 Uhr aus der altreformierten Kirche hier übertragen wird und dann auf den Homepages der Gemeinden auch zu finden ist. Als Kollekte zu diesem Gottesdienst wird um Spenden gebeten für das Mentorenprojekt Balu und Du. Der Balu, das ist der Bär aus dem Dschungelbuch, Ihnen vielleicht bekannt, und der nimmt ja den kleinen Mowgli unter seine Fittiche und zeigt ihm, wie man im Dschungel zurechtfindet. Dieses Mentorenprojekt Balu und Du, da geht es darum, dass ältere Jugendliche, erwachsene Personen, Volksschulkinder, die aus schwierigen sozialen Verhältnissen kommen, an die Hand nehmen und ihnen den Start ins Leben erleichtern. Näheres zu diesem Projekt Balu und Du finden Sie dann auch im Abspann des Gottesdienstes, der am kommenden Dienstag per Livestream übertragen wird. Heute in einer Woche, am 21. März und am 4. April, wird jeweils ein Online-Kindergottesdienst auf dem YouTube-Kanal der altreformierten Gemeinde zu sehen sein. Die Kollekte heute wäre bestimmt für die Arbeit des Sozialethischen Ausschusses. Da die Präsenzgottesdienste eben nicht stattfinden dürfen und wir so keine Kollekten einsammeln können, bitten wir um Überweisung von Spenden für die im Gemeindebrief genannten Kollektenziele sowie für die Diakonie und Kirchenkassen der Gemeinden mit Angabe des Verwendungszwecks. Die Kontonummern stehen auf der Rückseite des Gemeindebriefs. Gerne können Sie aber auch Spenden im Pastorat abgeben. Es sind in dieser Woche auch wieder welche im Pastorat eingetroffen. Vielen herzlichen Dank dafür. Sie wurden schon weitergeleitet. Wir wollen beten. Gott, in deiner Gegenwart scheint Hoffnung auf. Die Hoffnung auf das Weizenkorn, das stirbt, um in unserem Leben fruchtbar zu werden. Die Hoffnung auf das Weizenkorn, das Heil bringt für alle Menschen. In den Konflikten dieser Tage bitten wir um deine Nähe, die Hoffnung weckt. Führe die zusammen, die einander bekämpfen, damit Hass und Streit aufhören. Öffne die Augen der Streitenden füreinander, damit sie im anderen Bruder und Schwester erkennen. Hilf den Brückenbauern, damit die Völker zum Frieden finden. Lass deine Herrlichkeit aufscheinen und erhöre uns. Mit Sorge sehen wir auf die Weinenden und Trauernden und bitten um deinen Trost. Nimm die Leidenden unter deinen Schutz, damit die Schmerzen aufhören. Zeige dich, damit die Angst weicht. Rühre die Herzen der Trauernden an, damit sie aufatmen. Lass deine Herrlichkeit aufscheinen und erhöre uns. Heile unsere Kranken, damit sie dich loben. Geleite die Kinder und Jugendlichen und bewahre sie vor dem Bösen, damit sie in dir den Weg zum Leben finden. Segne unsere Lieben, damit wir gemeinsam deine Liebe mit unserem Leben bezeugen. Lass deine Herrlichkeit aufscheinen und erhöre uns. Schütze deine verfolgte Gemeinde, leite uns in diesen Wochen vor Ostern. Führe uns hinein in das Geheimnis deiner Passion. Lass deine Herrlichkeit aufscheinen und erhöre uns. Um Jesus Christus willen, deinen Sohn, unseren Herrn und Bruder. Lasst uns gemeinsam beten mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören das Lied 86, den ersten Vers und die Verse 6 bis 8. Lasst uns den Herrn um seinen Segen bitten. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen.